DW Menschen und Märkte.
Unsoziales Kuba, vom schwierigen Wirtschaften auf der Insel. Das ist unser Thema heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Fidel ist tot und Raúl gibt im Frühjahr seine Ämter ab. Auf Kuba geht die Castro-Ära zu Ende. Dass die Revolution eine gespaltene Gesellschaft hinterlässt, zeigen drei aktuelle Nahaufnahmen von Rentnern, Ärzten und Selbstständigen. Ihr jeweiliger sozialer Status unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass die einen konvertierbare Währung einnehmen, die anderen sich hingegen mit dem Peso Cubano durchschlagen müssen.
Jeder, der selbstständig ist, kann überleben. Wer ein Geschäft hat, kann ganz gut davon leben. Ohne Luxus, aber mindestens fürs Essen reicht es.
Carlos ist Selbstständiger, Cuenta Propista, wie die Kubaner sagen. Einer, der auf eigene Rechnung arbeitet und gehört damit zu den Privilegierten. In einem der östlichen Stadtteile Havannas vermietet er ein Zimmer. Das Geschäft läuft gut.
Es herrscht Wohnungsnot. Zu viele Menschen leben auf engstem Raum. Es gibt viele Paare, die zu Hause nicht intim sein können und sich deshalb in den Pensionen treffen.
120 kubanische Pesos für 3 Stunden, 250 für die ganze Nacht. Damit verdient Carlos in einer Nacht etwa einen Drittel des Monatslohnes eines Durchschnittskubaners.
Ich vermiete nur an Kubaner, weil die Steuern bei Vermietungen an Ausländer so hoch sind. Die Lizenz zum Vermieten an Kubaner kostet 40 kubanische Pesos im Monat, die an Ausländer 40 konvertierbare Pesos, Dollar, was 1.000 kubanischen Pesos entspricht.
Dafür können Privatvermieter von Ausländern natürlich auch andere Preise kassieren. Zwischen 20 und 40 konvertierbare Pesos, sprich Dollar, kostet eine Privatunterkunft pro Nacht. Zurzeit ist das Geschäft aber eher flau. Nach dem Hurricane und infolge der von US-Präsident Trump verhängten Einreisebeschränkungen ist der Touristenstrom etwas abgeebbt, was vor allem auch die Taxifahrer zu spüren bekommen. Heriberto Perez klagt sein Leid.
Die Amerikaner kommen weniger. Das hat mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun. Der hat alles kaputt gemacht, was Obama aufgebaut hat. Mit den USA, das läuft schlecht im Moment.
Seit 18 Jahren arbeitet Heriberto bereits als Selbstständiger, steuert seinen grünen Chrysler Wilson, Modell 1948, durch die Straßen Havannas.
Nur noch die Karosserie und das Lenkrad sind original. Der Motor und das Automatikgetriebe sind von Hyundai, das Differentialgetriebe von Toyota.
Touristen lieben Fahrten in den Oldtimern, obwohl die ungefilterten Dieselmotoren die Luft verpesten. Zwischen 20.000 und 30.000 Dollar ist ein gut gepflegtes Modell wie das von Heriberto wert.
Den verkaufe ich nicht. Damit verdiene ich den Lebensunterhalt für meine Familie. Je nachdem kann ich zwischen 40 und 50 Dollar am Tag verdienen. Dem kubanischen Staat zahle ich eine Lizenz von 1.600 kubanischen Pesos, umgerechnet 64 Dollar im Monat und 10% Steuern auf die Einnahmen.
Vor einem Jahr trat eine Steuerreform auf Kuba in Kraft. Seither müssen ca. 200.000 Personen, darunter mehr als 170.000 Cuenta Propistas, also Selbstständige, eine Einkommensteuererklärung unter Eid abgeben. Je nach Einkommen wird ein progressiver Steuersatz angewandt. Damit und mit zusätzlichen Kontrolleuren will der Staat etwas Ordnung in die Grauzone der Privatinitiativen bringen.
Die Kontrolleure sollen die Steuern der Selbstständigen eintreiben, sind aber gleichzeitig eine Hürde zwischen den Steuern und der Arbeit des Selbstständigen und eine mögliche Quelle für Korruption.
Seit der schrittweisen Öffnung ab Ende der 1990er Jahre haben sich immer mehr Kubaner in Privatgeschäfte wie Vermietung, Restauration, Fahrdienst, Verkauf von Lebensmitteln, Fabrikation von Geschenkartikeln oder Bekleidung gestürzt, um über die Runden zu kommen.
Ich habe Sport studiert, aber mein Gehalt als Sportlehrer reichte nicht, um meine Familie zu ernähren, geschweige denn ein Haus zu bauen. Mit meinen Ersparnissen und $200, die mir mein Vater aus den USA geschickt hat, habe ich dann eine kleine Schuhfabrik aufgebaut. Das Geschäft lief zeitweise so gut, dass ich ein Haus bauen konnte.
Jorge wohnt in einem kleinen Dorf im Osten Kubas. Seit 1999 betreibt er seine kleine Schuhfabrik. Herrenschuhe kosten $20, Damensandalen 7, Kinderschuhe 12 und der Staat kassiert natürlich mit. In letzter Zeit läuft das Geschäft nicht mehr ganz so gut, was nicht nur an der Billigkonkurrenz aus China liegt.
Viele Firmen stellen ihren Angestellten die Schuhe. Viele Kubaner bringen von Auslandsreisen Schuhe aus Massenherstellungen mit, die vielleicht besser als unsere sind. Und viele Ärzte bringen von ihren Auslandsmissionen Schuhe für ihre Angehörigen und Freunde mit und verkaufen sie weiter. Damit fallen für uns Kunden weg.
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Viktor als Internist und liebt seinen Beruf. Auch sein Sohn hat sich entschieden, Medizin zu studieren, obwohl selbst das für einen Arzt auf Kuba exzellente Gehalt seines Vaters kaum zum Überleben reicht.
Als Arzt verdiene ich umgerechnet $66 im Monat. Wenn man minderjährige Kinder hat oder am Haus Reparaturen fällig sind, reicht das nicht. Ich kann aber auf die Unterstützung meiner Verwandten zählen, die seit mehr als 20 Jahren im Ausland leben.
Viktors Vater war in die USA ausgewandert, ein Umstand, der seinem Sohn das Leben auf Kuba schwer gemacht hat. Weil er sich als Jugendlicher öffentlich abfällig über den Sozialismus geäußert haben soll, saß Viktor 8 Monate hinter Gittern. Dass er ausgerechnet im Periodo Especial, der Zeit der akuten Unterversorgung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Medizin studieren durfte, grenzte schon an ein Wunder. Am internationalen Austauschprogramm für Ärzte freilich durfte Viktor nie teilnehmen, angeblich wegen Fluchtgefahr, obwohl er längst verheiratet war und Kinder hatte. Für das Gros der rund 90.000 Ärzte auf Kuba ist ein Auslandsaufenthalt die Lösung der finanziellen Sorgen. Der Export von Ärzten wird vom Staat bewusst als Anreiz eingesetzt. Manuel war fast 2 Jahre lang in Angola und Bolivien.
Unser Gehalt in Kuba läuft weiter. Für den Rest gibt es ein Regierungsabkommen. Der Staat behält einen Teil des im Ausland gezahlten Gehalts, den anderen erhält der Arzt. Das ist natürlich ein Vorteil für das medizinische Personal. Es ist aber auch ein Opfer, weil die Familie zurückbleibt. Andererseits ist der Auslandseinsatz auch humanitär motiviert, aus Solidarität mit Menschen, die dringend medizinisch versorgt werden müssen.
In mehr als 60 Ländern sind kubanische Ärzte und Krankenpfleger momentan im Einsatz. Nicht nur in Angola und Bolivien, auch in Venezuela, Brasilien, in 3 Dutzend afrikanischen Ländern, selbst in Saudi-Arabien und Russland, ja sogar in Portugal, schätzt man das medizinische Personal aus Kuba. Mit 35 Ländern hat Kuba formelle Abkommen geschlossen und kassiert kräftig mit. Kubas Gesundheitssystem mit Gratisversorgung der Bevölkerung galt und gilt nicht nur in Lateinamerika als vorbildlich. Die Kindersterblichkeit ist mit gut 4 pro 1000 fast auf deutschem und deutlich unter US-amerikanischem Niveau.
Im Vergleich zu anderen Ländern, in denen ich war, funktioniert das Gesundheitssystem Kubas gut. Natürlich fehlen immer wieder Medikamente, da wir viel teurer im Ausland einkaufen müssen. Da wirkt das Embargo der USA. Unabhängig von den Kosten wird behandelt und die Behandlung ist gratis.
Meint Manuel, der in leitender Funktion an einer Klinik arbeitet. Was nutzt freilich die Gratisbehandlung, wenn Mangel herrscht an praktisch allem, was importiert werden muss? Kuba stellt kaum eigene Medikamente her, geschweige denn medizinisches Gerät. Manchmal sind selbst einfache Schmerzmittel wie Aspirin oder Ibuprofen nicht zu finden. Der 87-jährige Raphael weiß davon, ein Lied zu singen.
Ich muss täglich eine Tablette gegen Bluthochdruck und Parkinson nehmen. Die muss ich in der Apotheke kaufen. Und manchmal gibt es die nicht.
In den Regalen der Apotheken herrscht gähnende Leere. Und nach Auffassung von Viktor, dem Arzt, sind die Versorgungsengpässe in Kuba nicht nur ein Problem des anachronistischen Wirtschaftsembargos.
Für mich ist Kuba das Land der Faulenzer, aber die leben am besten. Die kaufen und verkaufen irgendetwas und leben besser als jemand, der studiert hat und morgens um 5 aufsteht, um zu sehen, ob er einen Bus zur Arbeit bekommt und abends nicht weiß, was er zu Hause essen soll. Man malocht für einen miserablen staatlichen Lohn im Vergleich zu denen, die es sich leicht im Leben machen. Solange wir das nicht abstellen, wird es uns schlecht gehen.
Sagt Viktor. Mit dem Monat umgerechnet $66 kommt er nicht weit. So viel verdient Taxifahrer Heriberto an 1,5 Tagen. Für ein gutes Mittagessen in einem Restaurant müssen mindestens $10 bis $15 gezahlt werden. Da hilft auch nicht, dass die Kubaner, auch Ärzte, einen Teil der Lebensmittel zu subventionierten Preisen über ihre Libretta, die Lebensmittelkarte, bekommen. Der einzige Trost, die Anerkennung als Arzt und die Solidarität der Patienten, die dem Arzt aus Dankbarkeit auch schon einmal mit dem einen oder anderen unter die Arme greifen.
Yo soy jubilado. Me pagan por la jubilación $350, que vienen siendo unos 12 CUC.
Ich bin pensioniert und bekomme eine Rente von 350 kubanischen Pesos, rund $12. Das reicht für 3 Tage. 3 Tage. Ich schreibe noch für 2 Online-Publikationen. Die eine zahlt mir 5, die andere $6 umgerechnet. Sehr wenig. Davon kann man nicht leben.
Sagt Emilio Comas, anerkannter Schriftsteller auf Kuba, früher Geschichtslehrer, Mitarbeiter des Bildungsministeriums und Angola-Kämpfer. Man arrangiert sich irgendwie, sagt der 75-Jährige. Dabei hat er noch das Glück, dass er weder Frau noch Kinder zu versorgen hat. Anders Rafael. Der 87-jährige frühere Arbeiter verkauft in der Calle Obispo im Herzen Havannas Zeitungen, hofft auf den einen oder anderen Kuck, sprich Dollar Trinkgeld von Touristen. Er hat nur $10 Rente im Monat.
$10 im Monat, das reicht nicht. Deshalb verkaufe ich Zeitungen. Ich bin nicht allein. Mein Neffe leidet an einer psychischen Erkrankung und kann nicht arbeiten. Für den muss ich Essen organisieren und für seinen 14-jährigen Sohn.
Wie alle Kubaner besitzen Rafael und Emilio eine Libretta, eine Karte, um subventionierte Lebensmittel zu kaufen. Als Kuba noch von der Sowjetunion unterstützt wurde, gab es zwar wenig Fleisch, aber grundsätzlich ausreichend Lebensmittel, ja sogar Zigarren auf die Libretta. Heute ist das anders, sagt Emilio Comas.
Du bekommst ein wenig Öl, Kaffee, Reis, Bohnen, Nudeln, Eier, ein wenig Hackfleisch und Hähnchen. Die Lebensmittelkarte reicht für 14 Tage. An den anderen Tagen musst du improvisieren.
Im Monat bekommst du 1 Pfund Hähnchen. Mehr gibt's nicht. Das isst du an einem Tag und an den anderen 29 Tagen im Monat musst du bei den Privaten gegen harte Währung zukaufen.
Ergänzt Rafael. Kuba importiert das Gros seiner Lebensmittel. Da kann 1 Pfund Hähnchen schon mal $4 oder $5 kosten. Eduardo und Anna haben früher als Angestellte gearbeitet. Jetzt sind die beiden in Rente und müssen sich enorm einschränken.
6 Pfund Reis im Monat auf Lebensmittelkarte, das reicht doch nur, wenn du auf Diät bist. Deshalb müssen wir zukaufen. 4 kubanische Pesos kostet das Pfund und es gibt Leute, die nicht haben. Mit der Lebensmittelkarte kostet das Pfund nur 20 Cent. Man kann zukaufen, aber das wird teuer. Einige Pensionäre schaffen das nicht. Wenn sie Familie haben, dann hilft die. Sonst sind sie schlimm dran.
Die Solidarität in der Familie und unter Freunden ist in Kuba groß, die Not eint. Einige Vorteile hat zudem das sozialistische System. Die Gesundheitsversorgung ist im Prinzip kostenlos, im Prinzip, weil gelegentlich Medikamente teuer zugekauft oder aus dem Ausland importiert werden müssen. Strom und Gas sind subventioniert und günstig. Emilio Comas zahlt nicht einmal $1 im Monat dafür. Und Miete wird in seinem Fall auch nicht fällig.
Mit der Miete, die sehr niedrig war, haben wir über die Jahre die Wohnung bezahlt. Es kam der Moment, als die Wohnung mir übertragen wurde.
Eine kleine, bescheidene Zwei-Zimmer-Wohnung im 20. Stock eines Wohnhauses mit Blick über Havanna. Wie Emilio sind viele Kubaner Eigentümer ihres in der Regel sehr begrenzten Wohnraumes, auf dem dann nicht selten 3 oder 4 Generationen leben. Wer Verwandte im Ausland hat, darf sich glücklich schätzen. Denn die schicken meist ein paar Dollar, um die bescheidene Rente aufzustocken. Die Kehrseite, diese Remesas genannten Überweisungen, treiben die Preise in die Höhe. Die Kubaner freilich tragen es mit Fassung und Humor.
Der Kubaner macht sich über seine Ängste, über den Mangel lustig. Wir sind ein fröhliches Volk, recht optimistisch. Der Optimismus ist zwar wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation etwas gedämpft worden, aber wir sind ein friedliches Volk.
Esta vida es una caja de sorpresa, para el bueno y para el malo por igual. Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán.
Unsoziales Kuba, vom schwierigen Wirtschaften auf der Insel. Sie hörten ein Feature von Burkhard Birke. Und das war es mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss, schönes Wochenende und machen Sie es gut.
Y hasta Silvio me tendría que llamar.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.